Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker. Der tägliche Podcast vom Abendblatt.
Guten Morgen an diesem Donnerstag. Heute ist der 13. Juni. Sprich, noch einen Tag, dann spielt die deutsche Nationalmannschaft gegen Schottland. Denn morgen geht die EM los und der Gastgeber bestreitet ja das Eröffnungsspiel. Also für alle, die nicht so auf Fußball stehen, werden das wahrscheinlich ein paar anstrengende Tage. Alle Fußballfans dagegen sagen, endlich und bitte nicht stören. So, jetzt steigen wir direkt ein. Hier ist unsere Themenübersicht. Selbst für AfD-Verhältnisse ist diese Dame etwas zu schräg. Eine Hamburger Bürgerschaftsabgeordnete und die AfD möchte sie loswerden. Jetzt ist sie aber scheinbar aus Hamburg abgehauen und ihre Kinder hat sie gleich mitgenommen. Ist sie in Russland? Wir gehen dieser und ein paar anderen Fragen dazu gleich mal nach. Gestern kam eine Info auf den Nachrichtenmarkt, bei der wir hier bei Hamburg am Morgen etwas überrascht reagiert haben. Das Personenbeförderungsunternehmen Uber oder wie die Firma sich selbst bezeichnet, Uber, die Mobilitäts-App, kooperiert ab sofort in ganz Deutschland mit den Taxiunternehmen. Das ist für Hamburg nicht ganz neu, auch wenn das etwas unter dem Radar der breiten Öffentlichkeit stattfindet. Aber warum bietet Uber in Hamburg immer noch nicht seinen kompletten Service an? Wer hält da die Hand drauf? Wir sprechen mit der Hamburger Taxenunion und mit Uber. Dann haben wir hoffentlich ein klares Bild. Wir starten jetzt. Wo ist Olga? Keine neue Crime-Doku bei Netflix, sondern die Geschichte von einer AfD-Bürgerschaftsabgeordneten, die schlicht und einfach verschwunden ist und ihre Kinder sind in ihrem Schlepptau. Könnte sie in Russland sein? Bei den Bezirkswahlen ist sie nicht nur angetreten, sie hat auch ein gutes Ergebnis eingefahren. Verrückt? Klingt so. Mindestens eine Person hier in Hamburg hat noch Kontakt mit dieser Frau, nämlich über WhatsApp. Der Abendblatt-Chefkorrespondent Jens Meyer-Wellmann. Bitte kläre uns einmal auf, was hier vor sich geht. Und dann, Jens, hätten wir natürlich auch gern den Namen mal gehört.
Also es gibt eine bisherige AfD-Bürgerschaftsabgeordnete und Harburger Bezirksabgeordnete, die ist nämlich beides gleichzeitig. Das ist legal, ungewöhnlich, aber legal. Die heißt Olga Petersen und die ist dem rechten Flügel der AfD zugeordnet worden. Und mittlerweile ist sie der AfD selbst zu rechts und zu Putin-freundlich. Und die wollen sie ausschließen. Aus der Fraktion in der Bürgerschaft haben sie schon ausgeschlossen und jetzt wollen sie sie auch aus der Partei ausschließen. So, und diese Frau hat 4 Kinder. Sie ist selber in Sibirien geboren und mit 16 Jahren nach Hamburg gekommen. Mittlerweile 41. Und unabhängig von diesen politischen Streitigkeiten mit ihrer eigenen Partei, hatte sie jetzt auch Ärger mit der Schule ihres Sohnes, eines der Kinder. Da ist nämlich aufgefallen, dass der irgendwie sich problematisch benahm und da war die Rede von Verwahrlosung und ich weiß nicht was. Und daraufhin ist Frau Petersen jetzt, hat Ende Mai eine Mail an die Schule geschrieben und hat gesagt, ich melde meine Kinder hier alle ab und hat ihre 4 Kinder genommen und ist ins Ausland gegangen. Soweit bestätigt sie das auch. Jetzt gab es dann eine ziemlich abstruse Meldung der russischen Nachrichtenagentur TASS, wo so ein bisschen das so dargestellt wird, als sei Olga Petersen in Deutschland nun verfolgt worden und das erinnere sogar an die alte Nazizeit und sie sei nun nach Russland gegangen und um sich da niederzulassen und dort werde man ihr auch helfen. So geht die ganze Geschichte. Wir haben Kontakt mit ihr aufgenommen und per WhatsApp uns ein bisschen ausgetauscht.
Aber du weißt nicht, wo sie ist.
Nein, sie selber macht auch ein Geheimnis raus. Sie sagt, ich darf meinen Aufenthaltsort aufgrund von Sicherheitsbedenken nicht veröffentlichen oder nicht sagen, wo ich bin, weil das sonst gefährlich sei. Also, und sie sagt auch nicht, ob sie in Russland ist oder nicht. Sie sagt aber, dass sie im Ausland ist. So.
Aber selbst wenn sie in Russland wäre mit ihren Kindern, und dann ist das ja nicht verboten, das Land zu verlassen mit den Kindern.
Nee, das ist nicht verboten. Was jetzt gerade passiert ist, sie hat eine Mail, wie gesagt, an die Schule geschrieben, ich melde meine Kinder hiermit ab und hat, und das ist aber nur möglich, dass man seine Kinder einfach so abmeldet, geht nicht, weil es gibt ja Schulpflicht. Das ist nur möglich, wenn man sie woanders wiederum anmeldet an der Schule oder wenn man offiziell ins Ausland verzieht. So. Das hat sie aber beides nicht gemacht. Sie hat die Kinder weder woanders angemeldet, noch hat sie sich offiziell hier in Hamburg abgemeldet. Und deswegen gibt es jetzt ein sogenanntes Absentismusverfahren der Schule. Das heißt, wenn die Kinder einfach nicht zur Schule kommen, dann wird die Polizei auch eingeschaltet und soll ermitteln, wo die denn sind und wo die denn bleiben und was da los ist.
Ihre Verbindung nach Russland liegt natürlich auch ein bisschen auf der Hand. Sie ist russischer Abstammung, korrekt? Sie ist dort geboren.
Genau, sie ist in Sibirien geboren und mit 16 Jahren nach Deutschland gekommen und lebt jetzt, wie gesagt, im Bezirk Harburg. Und sie hat sich auch nicht abgemeldet in Hamburg, soweit wir das wissen. Denn wenn sie sich hier abmelden würde, dann hätte sie gleich wieder ein anderes Problem. Dann wäre sie nämlich nicht mehr berechtigt, ein Mandat in der Bürgerschaft und in der Bezirksversammlung zu haben. Das darf man nämlich nur, wenn man in Hamburg gemeldet ist. Deswegen ist die Lage völlig unklar. Sie sagt nun, ich will hier meine Kinder erstmal in Sicherheit bringen, so ungefähr. Und wenn das alles geregelt ist, dann werde ich mich wieder voll meiner politischen Arbeit widmen. Das hat sie uns geschrieben. Sie hat uns auch was zu diesen Vorwürfen der Schule geschrieben.
Und womit begründet sie die Vorwürfe der Schule? Da steht ja am Ende Aussage gegen Aussage.
Ja, sie sagt, dass die Schule, es hätte Probleme mit der Schule gegeben. Und zwar, sie ist ja wirklich sehr rechts. Sie ist gegen Gendern, sie ist gegen Umweltunterricht teilweise, wenn ich das richtig verstehe. Sie wirft den Schulen vor, dass es zu früh Sexualerziehung gibt und so weiter. Und sie hat jetzt uns geschrieben, sie hätte tatsächlich Schwierigkeiten mit der Schule ihres Kindes gehabt. Ich war besorgt über ihre Kritik an meiner Parteizugehörigkeit sowie darüber, dass bereits in der Grundschule ideologische Erziehung praktiziert und dass Gendersprache verwendet wurde. So begründet sie die Konflikte mit der Schule.
Da müssen wir ja fairerweise sagen, Jens, wenn man nicht wüsste, welche Person es ist und welchen Hintergrund sie hat, dann könnte man ja sagen, ja, das ist so eine normale Auseinandersetzung. Vielleicht sind das konservative Ansichten, die wir alle nicht teilen. Aber es ist ja erstmal noch nicht der große Aufreger. Es kommt ja einfach nur alles zusammen bei dieser Frau, auch mit ihrer Vorgeschichte hier in Hamburg in der politischen Laufbahn.
Ja, sie ist eben sehr rechts. Sie ist, während der Hamburger AfD-Landesverband sich ja immer so ein bisschen moderater gibt und nicht so viel mit den Ostdeutschen um Björn Höcke zu tun haben will, weil die ihnen viel zu rechts sind, macht Petersen eben immer das Gegenteil. Sie postet ständig Fotos mit irgendwelchen Rechtsauslegern wie Höcke oder in dem Moment, wo es Skandale um die Europakandidaten gegeben hat, hat sie sofort Selfies mit denen gepostet und so. Sie ist immer sozusagen gegen die Hamburger Parteilinie unterwegs gewesen. Das spielt dabei auch eine Rolle im Hintergrund.
Und wir müssen auch hier wieder mal feststellen, ich weiß nicht, ob man es 1:1 jetzt auf den gesamten Europawahlkampf der AfD übertragen kann, aber ich glaube, es geht schon in diese Richtung. Diese Dame ist mindestens umstritten, um es mal vorsichtig auszudrücken, und trotzdem ist sie gewählt worden.
Ja, sie ist gewählt worden. Es gibt viele Russlanddeutsche in dem Bereich, wo sie angetreten ist, die sie unterstützen, und es gibt eben auch viele persönliche Anhänger, die ihre sehr radikalen Positionen offenbar da auch gut finden. Im Übrigen hat sie natürlich dadurch, dass viel über sie berichtet wurde, hat sie eine relativ große Bekanntheit in so einem bestimmten Bereich gewonnen. Und deswegen hat sie auch tatsächlich so viele Personenstimmen gekriegt, dass sie jetzt bei der Bezirksversammlungswahl in Harburg wiedergewählt worden ist mit einem ganz guten Ergebnis. Das ist zwar noch nicht ganz sicher das Ergebnis, denn es wird noch nachgeprüft, aber es ist davon auszugehen, dass sie dieses Mandat behält. Und dann muss sie sich irgendwann erklären und sagen, ob sie es auch annimmt oder nicht. Und da muss sie dann sagen, bleibe ich im Ausland oder komme ich zurück?
Das Mysterium Olga Petersen. Danke für die Hintergrundinfos an unseren Kollegen Jens Meyer-Wellmann. Diese Woche flatterte eine Pressemitteilung von Uber auf unseren Schreibtisch, beziehungsweise ploppte in unserem Mailfach auf. Wir sind ja schließlich ein modernes Unternehmen. Da heißt es, Uber, die Plattform für Mobilität, öffnet ihre App für alle Taxiunternehmer in ganz Deutschland. Ab sofort können sich diese in allen Teilen des Landes in der Uber-App anmelden. Okay, für Hamburg jetzt nicht so richtig neu. Taxifahrer bieten bei uns schon seit längerem ihre Dienste über Uber an. Aber das heißt auch im Umkehrschluss, das klassische Uber-Geschäftsmodell, bei dem eben nicht Taxis, sondern normale PKWs genutzt werden, ist in Hamburg praktisch kaum vorhanden. Und da dachten wir uns, nehmen wir diese Pressemitteilung mal als Anlass nachzufragen, wie denn der aktuelle Stand der Beziehungen zwischen den Hamburger Taxis und Uber im Allgemeinen ist. Wir fangen an mit dem Vorsitzenden der Hamburger Taxenunion, Jan Gruppe. Also, Hamburger Taxifahrer können ihre Dienste über die Uber-App anbieten. Aber, Herr Gruppe, darüber hinaus gibt es keine Kooperation mit Uber. Es ist ja immerhin die Firma, die eigentlich für alle Taxifahrer der Staatsfeind Nummer 1 ist. Wie ist da Ihre aktuelle Einschätzung?
Wir sehen natürlich die Situation, dass viele Taxiunternehmerinnen und Taxiunternehmer in Hamburg, aber auch natürlich bundesweit sehr stark mit dem steigenden Mindestlohn zu kämpfen haben. Gerade Mehrwagenunternehmer, die jetzt womöglich bald, wie von der Expertenkommission gefordert, 14 Euro Mindestlohn zahlen müssen, beziehungsweise 15 Euro, dann kommen die Mehrwagenunternehmer sehr stark in Bedrulle. Da das bedeutet praktisch, um noch eine geringe Marge zu haben, müssen die Fahrer mindestens 30 Euro die Stunde an Umsatz fahren. Und dadurch kommt es jetzt zu der Situation, dass natürlich Unternehmer selbst, die auch bei Funkzentralen arbeiten, wie in Hamburg beispielsweise dem Hansafunk, dass die zunehmend auch auf die Plattformanbieter zugreifen. Also sprich, drei Handys im Auto haben, einer mit FreeNow, einer mit Uber und einer mit Bolt. Und einfach jede Tour nehmen, die sie kriegen können. Das ist eine Entwicklung, die natürlich die Funkzentralen nicht gerade bevorzugen oder nicht gut finden, da wir natürlich Angst haben, dass das Geschäft Richtung Plattformanbieter geht. Und natürlich ist damit auch die Angst verbunden, dass irgendwann, naja, die Kollegen werden gelockt mit günstigen Vermittlungsprovisionen, 5% pro Tour. Das ist noch relativ preiswert. Aber wenn der Markt dann irgendwann mal übernommen worden ist, dann besteht natürlich berechtigterweise die Angst bei vielen, die im Gewerbe aktiv sind, dass die Provisionsgebühren dann halt nach oben gehen, Richtung 15-20%. Nur, wo wir uns immer gegen gewehrt haben, natürlich ganz intensiv, ist gegen das Mietwagenmodell Uber hier in Hamburg. Und da sind wir auch sehr erfolgreich, denn tatsächlich hat Uber, glaube ich, nur 10 Mietwagenkonzessionen in Hamburg. Das ist im Vergleich zu anderen Städten natürlich nichts. Also sie konnten mit ihrem Mietwagenmodell nicht landen. Und es kommt jetzt hinzu, dass vielleicht auch gerade in dem Trend, wir erleben das ja in Berlin, ging es ja auch durch die Presse sehr stark, durch diese, ich sag mal, da ist Wildwuchs, da hat es unheimlich viel illegale, prekäre Arbeitsverhältnisse gegeben, gerade mit den Plattformanbietern. Und die Firma FreeNow beispielsweise zieht sich jetzt aus dem Mietwagengeschäft raus und wendet sich mehr dem Taxigeschäft wieder zu. Und vielleicht auch in dem Zuge macht gerade Uber jetzt da auch einen Strategiewechsel.
Sie müssen natürlich auf der einen Seite für Ihre Taxifahrer da sein. Das ist doch gar keine Frage. Und Sie müssen deren Interesse schützen. Und ich kann verstehen, dass Sie sagen, das Uber-Modell ist natürlich in irgendeiner Form auch bis zu einem gewissen Grad auf Ausbeutung ausgerichtet. Auch das will ich Ihnen zugestehen von Ihrer Seite, dass Sie das so betrachten. Aber Sie werden sicherlich auch schon mit Uber-Kunden gesprochen haben. Wer einmal im europäischen Ausland sich einen Wagen über Uber bestellt hat oder auch in Berlin, hat vielleicht mal hier und da eine schlechte Erfahrung gemacht, aber die kann ich mit einem Hamburger Taxifahrer auch machen. Es ist einfach, es ist bequem und es ist in der Regel auch billiger. Wie lange wollen Sie den Widerstand gegen Uber in Hamburg noch aufrechterhalten?
Es ist ja kein konkreter Widerstand, den wir gegen Uber jetzt leisten. Wir haben Widerstand geleistet gegen das Mietwagenmodell, das Taximodell. Das spornt uns natürlich auch an, was die Digitalisierung angeht. Die Plattformanbieter haben super funktionierende Apps. Aber man muss auch sagen, das Taxigewerbe hat ja auch schon seit langem sehr gut funktionierende Apps. Sei es Taxi EU oder auch die FreeNow App, die funktionieren prima. Auch einzelne lokale Zentralen haben Möglichkeiten der WhatsApp-Bestellung und so weiter. Natürlich ist, da gebe ich Ihnen recht, international ist Uber natürlich sehr weit verbreitet und insofern werden sie auch hier ihre Marktanteile sich erkämpfen. Es ist auch eine Entscheidung des Kunden. Die Diskussion haben wir auch bei Amazon. Klar, es ist bequem, bei Amazon zu bestellen. Ich mache es teilweise auch, natürlich. Aber wollen wir irgendwann einem Turbokapitalisten sozusagen den Markt überlassen und vielleicht auch die Möglichkeit, nachher Preise zu bestimmen? Das muss jeder für sich selber entscheiden. Nicht nur die Kunden, sondern natürlich auch die Taxiunternehmer.
Sie weisen zu Recht darauf hin, dass wir teilweise mit Doppelmoral alle unterwegs sind. Aber es ändert ja nichts. Sie werden weiterhin unter Druck kommen. Also ich fasse nur noch mal zusammen. Ihre Bedenken kann, glaube ich, jeder nachvollziehen aus Ihrer Warte. Auf der anderen Seite werden immer mehr Hamburger Taxifahrer, auch jetzt kurz vor der EM, es ist natürlich auch ein Geschäft, müssen wir uns nichts vormachen, die Touristen, die nach Deutschland kommen oder nach Hamburg auch kennen Uber, werden als erstes über auf die Uber-App gehen. Ihnen geht ja auch Geschäft verloren, muss man einfach mal sagen, wenn Sie es nicht tun. Das heißt, Sie bieten jetzt auch die Möglichkeit an, über Uber noch mehr Taxis als vorher zu buchen, hier in Hamburg.
Natürlich. Es gibt viele Unternehmer, die arbeiten mit der Uber-App zusammen und das ist für jeden einzelnen Unternehmer die eigene Entscheidung. Das Taxigewerbe ist ja nicht, wir können ja nicht als Hamburger Taxigewerbe sagen, wir haben jetzt alle die Uber-App im Auto und arbeiten damit. Das ist immer die Entscheidung von einzelnen Unternehmern und das wird wahrscheinlich auch natürlich gemacht werden, aber am Ende entscheidet natürlich auch immer, sicherlich bei internationalen Events, gebe ich Ihnen recht, wird Uber sicherlich da Marktanteile für sich gewinnen können, aber am Ende entscheidet natürlich auch immer Qualität im Taxigewerbe. Und wir sehen gerade zum Beispiel, wir haben jetzt seit 3 Jahren keine Fachkunde, keine Ortskundeprüfung mehr im Taxigewerbe und sehen gerade die Qualität so ein bisschen runtergehen. Das war ein Ansinnen der Plattformanbieter damals, dass man die Ortskundeprüfung abschafft, denn man wollte einfach nur Fahrer hinterm Steuer haben. Aber es ist natürlich ganz wichtig in so einer individuellen Personenbeförderung, dass wir Fahrer hinterm Steuer haben, die auch Service leisten. Wir können am Preis nicht viel machen, aber wir können, was den Service angeht, da können wir natürlich sehen, dass wir am Ende den Preis gewinnen und das Rennen gewinnen.
Sehr deutlich und sehr klar in seinen Aussagen. Dafür ein Dankeschön an Jan Gruppe, den Vorsitzenden der Hamburger Taxenunion. Jetzt wollen wir auch mal die Wassertemperatur bei Friedrich Kabler messen. Er ist nämlich der Pressesprecher von Uber Deutschland. Also, es gibt durchaus Kooperation der Hamburger Taxis mit Uber. Auch wenn das vielleicht noch nicht jeder mitbekommen hat, ist ja noch relativ neu. Aber, Herr Kabler, erklären Sie uns bitte mal von Ihrer Seite aus, woran scheitert es, dass das klassische Uber-Modell auch in Hamburg greift?
Also es ist so, wir haben in Hamburg tatsächlich Mietwagenpartner vor Ort. Also Sie können sich auch in Hamburg mit der Uber-App einen Mietwagen bestellen. Allerdings zugegebenermaßen ist die Anzahl der Fahrzeuge noch ausbaufähig. Da bin ich aber der falsche Ansprechpartner. Das liegt tatsächlich eher an der Stadt Hamburg, die, ich sag mal, traditionell eher sparsam bei der Vergabe der Lizenzen ist. Wir hätten nichts dagegen, dass es in Zukunft deutlich mehr auch werden.
Ja, aber was sind denn die Gründe, die dagegen sprechen? Wir haben natürlich den Taxiverband noch im Ohr, der sagt, da fiel das Wort Turbokapitalismus in Richtung Uber. Und auf der anderen Seite wissen wir, dass es in vielen Städten in Europa ja überhaupt gar kein Thema ist, dass das Uber funktioniert und auch in Deutschland zum Teil. Jetzt sagen Sie doch mal von Ihrer Seite aus, was Ihnen als Argument entgegenkommt, dass es hier in Hamburg, Sie haben sinngemäß formuliert, so knausrig ist mit oder sparsam mit den Lizenzen. Was ist denn der Grund? Also woran hakt es? Was müssten Sie tun, damit es normal funktioniert?
Da müssen Sie tatsächlich die Stadt Hamburg fragen, die ja die Lizenzen vergibt. Ne? Also wir können immer nur unsere Mietwagenpartner ermutigen, solche Lizenzen zu beantragen. Wir sehen, wir sind mittlerweile in 19 Städten in Deutschland, demnächst auch in Dortmund, mit der 20. Stadt verfügbar. Da funktioniert das sehr gut. Das ist alles lizenziert, alles versichert und funktioniert ganz gesetzeskonform. Aber am Ende ist die Lizenzvergabe eben eine Sache der Stadt und ich kann Ihnen selber persönlich nicht genau sagen, warum Hamburg da etwas sparsamer auftritt als andere Städte. Wir würden es uns wünschen.
Ja, keine Frage. Klar, logisch, wäre ja auch komisch, wenn nicht. Wir fragen bei der Stadt auf jeden Fall nochmal nach. Erklären Sie einmal für Menschen, die mit Uber jetzt hier in Hamburg logischerweise noch nicht so viel Erfahrung haben, was ist denn der Vorteil, wenn ich über die Uber-App ein Taxi bestelle? Weil das ist ja auch schon seit längerem möglich. Auch wenn vielleicht das noch nicht jeder weiß, aber es ist möglich.
Das ist schon länger möglich. Hamburg ist tatsächlich unser zweitgrößter Taximarkt in ganz Deutschland. Also nur in Berlin haben wir mehr Taxipartner in der App. In Hamburg sind es schon 50% aller Taxler, die wir haben. Der Vorteil ist für die Nutzer, dass sie natürlich ganz in der App buchen können, bequem, bargeldlos. Für die Taxler ist der Vorteil bei Uber natürlich, dass sie nochmal einen Zugang zu jüngeren, digital affineren Zielgruppen haben, die sie sonst vielleicht so nicht erreichen. Und ich meine, jetzt ist bald die EM wieder vor der Tür. Natürlich auch vor allem internationale Gäste, die kommen und die Uber-App schon vielleicht aus anderen Ländern kennen und dann eben direkt die Uber-App aufmachen und sich dann ein Taxi vermitteln lassen. Was noch dazu kommt, ein Vorteil für die Nutzer, sie sehen natürlich, wie auch bei unseren Mietwagen in der App, wenn sie ein Taxi sich buchen, sofort den Namen des Fahrers, Fahrzeugnummer, Modell, sind also sicher, dass sie beim richtigen einsteigen und können auch die Details der Fahrt mit Freunden oder Familien, Vertrauenspersonen während der Fahrt teilen. Also das sind dann eben auch unsere Sicherheitsfeatures, die hier greifen.
Und da könnten die bestehenden Taxi-Apps, die können dann Ihrer Meinung nach nicht mithalten?
Das sind so Sachen, die nur wir anbieten, ja.
Ja, ist ja eine klare Aussage. Also nochmal, wenn wir auf das Thema Taxen zurückkommen und Uber. Wir werden ja in Hamburg demnächst Festpreise haben. Das ist ja beschlossen und das wird eingeführt. Ist das jetzt etwas, wo Sie sagen, das finden wir eine richtig gute Idee für die Kunden, nicht nur im Sinne von Uber? Oder sagen Sie, nee, das macht das Geschäft schwieriger?
Also wir sind total davon überzeugt, dass so ein Modell wirklich große Vorteile für die Taxis bringt und damit auch für uns, weil wir eben Partner der Taxis sind. Wir sehen das schon in den beiden Städten, in denen es die von dieser Regelung Gebrauch machen. In Berlin und München sind Taxifestpreise schon möglich. In München haben wir gesehen, dass der Anteil der Taxifahrten in der Uber-App sich verzehnfacht hat. War ja einfach, ich glaube, man muss da ganz klar aus der Nutzersicht denken, ne? In Zeiten auch jetzt der Inflation möchte ich einfach vorher wissen, was kostet der Spaß genau. Und das ist eben mit diesen Taxifestpreisen möglich. Noch dazu ist es so, dass die Taxler dann, das hängt dann immer ein bisschen von der Stadt ab, wie sie diesen Tarif, wie sie den Korridor wählen können. Also sie können quasi zum Beispiel 20% weniger als den Taxi, als den Tarifpreis nehmen oder 20% drüber liegen. Das ist also so eine gewisse Dynamik, die dann möglich ist, ich meine, dynamische Preise gibt es bei der Bahn, gibt es bei Airlines, Hotelbuchungen, ne, dass man eben ein bisschen genauer auf Angebot und Nachfrage eingeht, also da ein bisschen variabler ist, um so die Auslastung zu erhöhen. So viel noch vielleicht auch zum Stichwort dann Kapitalismus, was angesprochen wurde.
Ja, naja, also das kommt ja auch so ein bisschen daher. Ich glaube, das muss man vielleicht auch nochmal erwähnen. Ich will nicht Ihnen jetzt persönlich zu nahe treten, aber als Uber das erste Mal nach Deutschland kam, das ist ja nun schon viele, viele Jahre her. Ich weiß gar nicht, ob Sie damals schon für das Unternehmen gearbeitet haben, aber da trat das Unternehmen ja hier in einigen Bereichen so auf nach dem Motto, wir sind die Größten und haben sich extrem viele Feinde gemacht. Ich finde, Sie machen das sehr schlau in den letzten Jahren, haben Ihre Taktik geändert und denken halt an alle Partner dabei, also sowohl an die Taxifahrer, als auch an die Kunden, an die haben sie, finde ich, schon vorher gedacht, war ja eine tolle Innovation. Aber das ist doch schon jetzt ein großer Meilenstein, dass sie so eng mit den Taxis kooperieren, weil die waren ja eigentlich früher, wenn sie das Wort Uber gehört haben, zu 1000% auf der Zinne.
Ja, haben Sie total recht. Und ich würde auch nicht bestreiten, dass wir damals zum Markteintritt in Deutschland vielleicht ein bisschen zu rabiat aufgetreten sind. Ich glaube, das hat sich wirklich über die Jahre hinweg und es war ein Prozess, der ein bisschen gedauert hat, aber immerhin sind wir jetzt an einem Punkt, dass wir eben sagen können, wir arbeiten genauso gut mit Taxlern zusammen, versuchen wirklich denen auch einen Mehrwert zu bieten, denen neue Zielgruppen zu erschließen, neue Kundensegmente, sodass aus unserer Sicht zumindest von diesem alten Feindbild Taxi versus Uber wirklich nicht mehr viel übrig geblieben ist.
Oh, auf jeden Fall selbstkritisch. Immerhin, der Pressesprecher von Uber Deutschland, Friedrich Kabler bei Hamburg am Morgen, auch Ihnen vielen Dank. So, und das war's für heute. Vor unserem Nachrichtenüberblick noch ein Tipp für alle, die vielleicht in diesen Tagen einem Franzosen oder einer Französin begegnen und sich wundern, warum diese etwas traurig wirken. Das liegt nicht an den Wahlergebnissen in Frankreich vom Wochenende, sondern an Folgendem. Die Ikone des Landes, sozusagen das Staatsheiligtum, Françoise Hardy, ist gestorben nach langer und schwerer Krankheit mit 80 Jahren. Sous aucun prétexte. Eine der größten und beliebtesten Sängerinnen in Frankreich. Das ganze Land trägt tatsächlich Trauer. Wer sagt, diesen Song, diesen Oldie kenne ich irgendwoher oder aber Sie wollen ihn einmal ganz hören, der Link ist natürlich in den Shownotes. Bis morgen und bye bye.
Kompakt informiert. Der Nachrichtenüberblick bei Hamburg am Morgen.
Ich bin Sönke Röhling. Guten Morgen. Die Bürgerschaft hat mit den Stimmen von SPD und Grünen den Plänen für die neue Kühlbrandbrücke zugestimmt. Die Linke stimmte dagegen, CDU und AfD enthielten sich. Der Senat rechnet mit Kosten von 4,4 bis 5,3 Milliarden Euro und hofft, dass der Bund einen Teil davon übernimmt. Am Hamburger Landgericht muss sich ab heute ein 30-Jähriger wegen versuchten Mordes verantworten. Er soll im vergangenen Jahr im April einen Mann in einem Dönerladen auf der Reeperbahn niedergeschossen haben. Hintergrund waren wohl Drogengeschäfte. Der Angeklagte wurde nach vierwöchiger Flucht in Belgien festgenommen. Wegen eines Fahrbahnschadens ist seit gestern die rechte Spur der A7 in Richtung Süden zwischen Bahrenfeld und Othmarschen gesperrt. Nach Angaben der zuständigen Autobahngesellschaft ist eine kurzfristige Reparatur nicht möglich. Geplant ist die Sanierung der Nacht von morgen auf Samstag, Möglicherweise muss dann die Autobahn in Richtung Süden sogar komplett gesperrt werden. Einen Tag vor dem Start der Fußball-Heim-EM bezieht die Mannschaft aus Tschechien heute ihr EM-Quartier in Hamburg. Die Tschechen werden im Steigenberger Hotel Treudelberg im Alstertal wohnen und im Stadion von Eintracht Norderstedt trainieren. Dort gibt es morgen Vormittag dann das einzige öffentliche Training.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.